NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Mai 1871. Der Geburtstag der Schriftstellerin Franziska Gräfin zu Reventlow.
Ich gehe jetzt. Ihr seid die Besiegten. Macht, was ihr wollt. Ich gehe.
Und dann ließ sie an einem Strick ihren Koffer aus dem Fenster, kletterte hinterher und verschwand. Fanny, Gräfin zu Reventlow, kündigte ihren Eltern den Gehorsam auf. Der Vater bekam einen Herzanfall, die Mutter erstarrte und der älteste Bruder tobte.
Denke ja nicht, dass du jetzt frei bist. Wirst du zu schamlos, so werde ich, wenn Papa es nicht mehr kann, den Antrag auf Entmündigung wegen Geisteskrankheit gegen dich stellen.
Dabei hätten sie es ahnen können. Seit ihrer Jugend brachte Fanny, geboren in Husum am 18. Mai 1871, die gräfliche Familie derer zu Reventlow zur Verzweiflung. Als Kind durfte sie mit ihren Brüdern im Park toben und in den verzweigten Gängen des Husumer Schlosses. Doch dann begann die Qual der Erziehung. Zielvorgabe, standesgemäße Ehe und Kinder. Aber nicht mit Fanny. Stattdessen Psychoduelle mit der Mutter, bockige Widerspenstigkeit im Internat, bis sie rausflog und schließlich die Flucht.
Ich will und muss einmal frei werden. Es liegt nun einmal tief in meiner Natur, dieses maßlose Streben, Sehnen nach Freiheit. Die kleinste Fessel, die andere gar nicht als solche ansehen, drückt mich unerträglich, unaushaltbar, und ich muss gegen alle Schranken ankämpfen, anrennen.
Erster Schritt: Verlobung mit dem jungen Hamburger Juristen Walter Lübcke. Die gräfliche Familie war abgemeldet. Zweiter Schritt: Lübcke finanzierte ihren Herzenswunsch, ein halbes Jahr Malstudium. Und 1893 war Fanny zu Reventlow, 22 Jahre alt, dann endlich da, wo sie wirklich hin wollte, in München. Auf dem Weg zum Ruhm als Schriftstellerin und als eine der eigenwilligsten, skandalträchtigsten Frauen ihrer Zeit.
Ich kann immer noch nicht begreifen, dass es kein Traum ist. Die Luft hat beinahe etwas Südliches in diesen heißen Tagen, die Straßen ganz weiß von dem flimmernden Kalkstaub.
München war eine Stadt, in der vergleichsweise wenig Industrie war. Die hatte immer noch dieses Ländliche und auch etwas Schöne, Beschauliche.
So die Reventlow-Biografin Gunnar Wendt. Vor allem der bayerische König Ludwig I. hatte die Stadt im 19. Jahrhundert kulturell veredelt, Museen gebaut, Dichter, Musiker und Wissenschaftler an den Hof geholt. Und München war so neben Paris, Wien und Berlin eins der wichtigsten Kunst- und Literaturzentren Europas geworden. Künstler aus allen Ländern zog es an die Isar, fast alle nach Schwabing, dem billigsten aller Stadtteile.
Natürlich war München für Menschen wie Fanny gleichbedeutend mit Schwabing. Genau da fanden sich natürlich Menschen wie sie, die Lust auf das Leben hatten, die sich selber erfahren wollten, die keine festgeschriebenen Lebensläufe hatten.
Und so hatte sich in Schwabing eine völlig verrückte Szene entwickelt. Mit einem provozierend unbürgerlichen Lebensgefühl, das einen ganz speziellen Menschenschlag hervorbrachte, den Schwabinger Schlawiner.
Unter diesen Sammelbegriff fiel alles, was hinter den 1000 Atelierfenstern malte und Ton knetete, in den Mansarden dichtete, sang oder Noten schrieb, in kleinen Gasthäusern Schulden machte und in Cafés Nihilismus oder Ästhetentum verkündete.
So eine der Schwabinger Größen, der Dichter Erich Mühsam.
Voraussetzung war nur, dass sich der Künstler in Kleidung und Gehabe unbürgerlich gab. Tat er dies, so war er eben auch als geborener Mecklenburger, Franzose, Rheinländer, Norweger oder Thüringer ein Schwabinger Schlawiner.
Oder auch als junge Gräfin aus dem deutschen Norden. Erich Mühsam wurde einer der besten Freunde der vor Freiheits- und Lebenslust förmlich explodierenden Fanny zu Reventlow. Eine erfolgreiche Malerin wollte sie werden, sich in einer der vielen Kunstschulen ausbilden lassen.
In München gab es ja damals diese Damenakademien, diese freien Malschulen, weil Frauen ja immer noch nicht zugelassen waren auf den staatlichen.
Doch eigentlich wollte sie einfach nur ja leben.
So habe ich mir's erträumt. Das ist endlich die Luft, in der ich atmen kann. Dieses Künstler-Bohem-Leben ist das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben. Es ist wenigstens frei, ganz frei.
Fanny liebte ihren Verlobten, aber naja, München war München und Schwabing eben Schwabing. Und es gab dort so viele anregende Männer, zum Beispiel Adolf Herrstein, Maler wie sie, ein faszinierender galizischer Pole. Sie stürzte sich Hals über Kopf in eine rauschhafte Affäre. Und das nicht nur mit ihm.
Ich wollte Walter behalten und die anderen auch, einen nach dem anderen. Warum fühle ich das Leben herrlich und intensiv, wenn ich viele habe? Immer das Gefühl, eigentlich gehöre ich allen. Und dann wieder der haltlose Jammer, dass ich dadurch gerade den einen verliere, der mich liebt.
Fanny zu Reventlow war heimlich von Adolf Herrstein schwanger, als sie ihren Verlobten Walter Lübcke 1894 heiratete, hatte eine Fehlgeburt, bevor der Gatte es merkte, beichtete ihm nach einiger Zeit alles von Gewissensbissen geschüttelt. Ergebnis: Scheidung. Oder, wenn man so will, Freiheit. Jetzt, für immer, in München.
Ich glaube, sie wollte nicht von einer Beherrschung in die nächste. Sie wollte nicht von der Familie dann unter die Fuchtel des Ehemanns. Also das war immer ganz wichtig, dieses Selbstbestimmen, den Grad einer Beziehung und auch die Art einer Beziehung. Und dann eine Erfahrung, die sie selber eine Zeit lang erschreckt hat und die sie dann später aber auch in Literatur umgewandelt hat, dass Liebe, tiefes Empfinden und Erotik für sie tatsächlich sehr oft auseinandergingen.
Die Männer lagen Fanny zu Füßen. Sie hüpfte fröhlich aus einem Bett ins nächste, leidenschaftlich, stolz, selbstbewusst. Bei den rauschenden Münchner Feiern, allen voran bei einem legendär gewordenen Schwabinger Faschingsfest, war sie sprühender Mittelpunkt. Dichter wie Erich Mühsam, Frank Wedekind, Franz Hessel, Stefan George und sein Kreis bewunderten sie ebenso wie die Intellektuellen Ludwig Klages, Karl Wolfskehl oder Theodor Lessing. Als eine moderne, von allen Vorurteilen unbelastete junge Frau. Eine anmutige Rebellin, nennt Gunnar Wendt sie in ihrer Biografie.
Sie war Kult. Sie war schön.
Dunkelblondes Haar, blaue Augen, grazile Gestalt.
Aber ich glaube, es war noch was anderes. Ich habe ein Aktfoto von ihr gesehen und das finde ich einfach ganz, ganz toll, weil das so ausdrückt, wie sie mit sich und ihrem Körper umgegangen ist. Also diese ganz große Selbstverständlichkeit, Lässigkeit, kurz vom Lasziven, aber dieses Selbstverständliche und auch Direkte, ich glaube, das hat sehr viele angesprochen. Männer waren ja sofort begeistert von ihr und dass sie einen großen Charme so im Umgang entwickelte.
Die Braut von ganz Schwabing, die tolle Gräfin, nannten sie Fanny zu Reventlow. Aber sie meinten nicht Hure, sondern wie die alten Griechen den Frauentyp Hetäre, also
gebildet sein, den Männern auch, wenn sie wollte, ihre Dienste anbieten, aber eben immer dieses Selbstbestimmte, das war für sie ganz, ganz wichtig.
Leider gab es dann doch Grenzen. Fanny war chronisch pleite. Die Familie griff erst später, milder geworden, ab und zu unter die Arme. Sie wurde aus ihren schäbigen Wohnungen geworfen, weil sie die Miete nicht bezahlen konnte, versetzte ihr Bettzeug, hungerte und fror. Sie jobbte in allen möglichen Berufen. Ab und zu verdiente sie sich sogar Geld in einem Salon, sprich einem diskret geführten gehobenen Bordell. Manchmal dachte sie deprimiert und verzweifelt an Selbstmord. Aber immer halfen ihr gute Freunde weiter, mal mit Geld, mal mit Mitgefühl, so wie der Dichter Rainer Maria Rilke.
Ich fühlte, dass ich ihnen wohltat und nötig war, obwohl ich gar nichts tun konnte für sie. Ein Schutzengel aus Holz, aber doch wie ein hölzerner Schutzengel.
Was mich sehr beeindruckt hat, dass sie eigentlich nie klagt. Vielleicht mal für sich in einer Tagebuchnotiz, aber man wusste, wie schlecht es ihr ging finanziell und dass sie auch nicht gesund war zeitweise. Aber es kam nie irgendwie ein Jammer oder eine Klage. Sie war immer auch die Gräfin, die auftrat. Sie hat den Preis für ihre Unabhängigkeit bezahlt.
Doch Fanny zu Reventlow, die Lebenskünstlerin, zog sich aus dem Sumpf und in eine Wohngemeinschaft mit zwei jungen Männern. Ein damals selbst für Schwabinger Verhältnisse ungewöhnliches Arrangement. Außerdem entdeckte sie als neue Geldquelle ihr Talent zum Schreiben. Einige literarische Skizzen waren schon früher in den Husumer Nachrichten erschienen. Jetzt verfasste sie kritische Aufsätze und nachdenklich amüsante Betrachtungen aus dem Schwabinger Alltag, auch für die Satirezeitschrift Simplicissimus, übersetzte im Rekordtempo aus dem Französischen und schrieb an ihrem ersten stark autobiografischen Roman Ellen Olestierne.
Ich denke oft daran, wie ich als Kind war. Ich dachte mir immer, mein Leben müsse etwas ganz Besonderes werden und später auch noch ungeheure Dinge leisten, in der Kunst, in allen möglichen Verwegenheiten. Und vielleicht wäre ja auch allerhand daraus geworden, wenn sich nicht von Anfang an alles dagegen gestemmt hätte. Eltern sollen doch froh sein, wenn ihre Kinder so viel wollen.
Bei einem eigenen Kind würde sie alles anders machen. Und als Fanny zu Reventlow 1897 tatsächlich einen Sohn bekam, Rolf, den Namen des Vaters hat sie nie preisgegeben, wurde sie eine leidenschaftliche, hingebungsvolle Mutter.
Ich lag in meinem Wohnzimmer und sah grüne Bäume und Sonne und hatte mein Kind. Endlich mein Kind. Oh mein Gott, mein Kind. Alles hängt an ihm, all meine Liebe und all mein Leben. Und die Welt ist wieder herrlich für mich geworden. Wieder Götter und Tempel und der blaue Himmel darüber.
Er hat ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt, als es ihr wirklich schlecht ging, auch wieder so einen Lebenssinn und auch einen großen Halt gegeben. Für ihn hat sie alles getan, was möglich war.
Auch Geld herangeschafft. Weil der Vorname Fanny im Bayerischen die Abkürzung von Franziska ist und schwärmerische Freunde sie als Francesca, Madonna mit dem Kinde, priesen, wurde Franziska, Gräfin zu Reventlow, allmählich ihr offizieller Autorenname. Unter dem veröffentlichte sie süffisante Betrachtungen, auch zur Frauenemanzipation, von der sie gar nicht so viel hielt. Die Frauenrechtlerinnen zogen sich immer so schrecklich an. Und einen Roman, der sie für immer mit der Schwabinger Geschichte verbindet, Herrn Dahmes Aufzeichnungen. Ein satirischer Schlüsselroman, in dem ein naiver, zugezogener, verrückte Geschichten im verrücktesten aller Münchner Stadtteile erlebt, hier Wahnmoching genannt. Abschiedsworte, auch für die Autorin.
Es bedürfte wohl einer geübteren Hand als der meinen, um aus dem, was ich hier erlebte und erleben sah, eine nur halbwegs zusammenhängende Handlung zu gestalten. Und selbst wenn ich es könnte, es kommt mir vor, als ob der Leser sich um den Höhepunkt der Handlung betrogen fühlen würde. Denn eben dieser Höhepunkt ist nie gekommen. Es war schon alles zu Ende.
Denn das alte Schwabing löste sich auf, viele Freunde zogen weg und wie Herr Dahme verließ auch die tolle Gräfin München 1910 in Richtung Ascona. Dort ließ sie sich nieder, reiste viel, oft mit und zu Freunden, schrieb ihre satirisch-autobiografischen Romane Von Paul zu Pedro, Der Geldkomplex, veröffentlichte den Novellenband Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel. Trotzdem wollte sie nicht als Schriftstellerin gelten.
Sie hat ja gern provoziert. Sie hat so dann so das Bild von einer schreibenden Frau aufgebaut und gesagt, oh Gott, wie schrecklich, eine Schriftstellerin, wie langweilig. Sie hat selbst immer mit diesen Widersprüchen auch gelebt, natürlich. Dabei hat sie ihr Leben lang geschrieben und ich glaube, das war für sie ganz, ganz wichtig, auch ihre Tagebücher. Und erst später, als sie dann in Ascona lebte, da hat sie sich ja eigentlich zum Schreiben bekannt und da sind ja auch die meisten ihrer Werke dann entstanden.
Dort in der Schweiz kam Franziska zu Reventlow zur Ruhe, soweit so eine quirlige, unangepasste Person überhaupt zur Ruhe kommen konnte. Und auch da war sie noch bereit zu allen möglichen Liebschaften und Verrücktheiten, sogar zu einer Scheinehe mit einem baltischen Baron aus rein finanziellen Gründen, aber das ging, wie immer, wenn sie vernünftig sein wollte, lächerlich schief. Sie half ihrem Sohn Rolf, der als Pazifist während des Krieges desertiert war, schwarz über die Grenze in die rettende Schweiz und lebte tapfer gegen viele Krankheiten an, wahrscheinlich die Folge mehrerer Fehlgeburten. Franziska, Gräfin zu Reventlow, starb nach einem Fahrradunfall 1918, erst 47 Jahre alt, aber schon zu Lebzeiten eine nicht nur Schwabinger Legende. Ihre Biografin Gunnar Wendt.
Sie wollte das Leben ganz ausschöpfen. Und dieser Mut, also das einfach zu tun, in der damaligen Zeit, das kommt natürlich auch dazu, ohne Vorbilder, die wir ja heute haben, das hat mich begeistert. Und diese Faszination ist während meiner Arbeit, also je tiefer ich eingestiegen bin, immer noch größer geworden.
Die beste Vorsorge für das Alter ist, dass man sich nichts entgehen lässt, was Freude macht. Dann wird man später die nötige Müdigkeit haben und kein Bedauern, dass die Zeit um ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Franziska Gräfin zu Reventlow, die am 18. Mai 1871 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.